Ich habe hier zwei kleine Kakteen mitgebracht. Der Überbegriff nennt sich Sukkulente. Warum ich die hier mitgebracht habe, ihr seht hier gar keine Wurzel dran. Das ist nicht so das Problem bei denen. Die haben ja so viel Saft in sich rein. Oder? Und dann kannst du hier wieder so einen Blattsetzling abbrechen. Und dann setzt du es einfach in die Erde rein. Und dann geht das eine Weile und irgendwann kommt dann schon wieder Wurzel rein. Ja. Es gibt noch eine andere Pflanzenart. Das sind die sogenannten Tillandsien. Die haben auch, die brauchen gar keine Erde, gar keine Wurzeln. Sie haben schon eine Art Wurzeln, aber das ist einfach, sind einfach Blätter. Und die nehmen Nahrungsaufnahme und Feuchtigkeit einfach über ihre Art Blätterwerk auf. Ich habe das ja schon gesehen, zum Beispiel im Badzimmer und feuchten Ort kannst du die einfach irgendwann mit aufhängen und dann funktionieren die. Die brauchen natürlich auch das Klima. Warum ich das sage, gerade mit diesen Sukkulenten im Speziellen, die brauchen das, die kommen schon nicht aus ohne Wurzeln mit der Zeit. Aber du kannst die Zeit lang einfach umeinander liegen lassen, einen Plastiksack mitnehmen und dann irgendwann steckst du sie rein. Sind nicht alle reagieren nicht gleich. Aber jetzt über den Winter, im Frühling, so sollten die jetzt wieder ein bisschen stabil sein, meine ich. Also mit anderen haben wir es auch schon so erlebt. Aber warum sage ich das nochmal? Dass die Pflanzenart ist etwas sehr Untypisches für unser Leben, für unsere Gesellschaft allgemein. Und wir denken, wir funktionieren und wir ticken immer so ein bisschen sukkulente, Tillandsienartig. Irgendwie, ja, auf die Wurzel kommt es nicht so drauf an. Oder? Geht da ohne, oder? Aber jedes Leben, jede Frucht in unserem Leben, da siehst du, dann hebt es fast nicht mehr da. Jetzt habe ich nicht gedrückt. Lassen wir es so. He? Jedes Leben führt auf Wurzeln zurück und kann nicht leben ohne Wurzeln. Im Nu stirbt es ab. Jede Frucht wird genährt von einer Wurzel. Auch jede schlechte Frucht wird von einer Wurzel genährt, führt auf eine schlechte Wurzel zurück. Ich werde auf das Bild dann nochmal darauf zurückkommen, wenn wir mit der Flipchart dann noch arbeiten werden. Wir stoßen heute auf einen düsteren Nerv in der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 12. Für manche unerhört schräg auch. Entschuldigung. Weil, wenn man das so anschaut, das verdreht sich ganz schlecht mit unserem Weltbild. Völlig schräg. Offenbarung 12 spricht etwas an, wo nicht erst am Ende der Zeit stattfindet. Offenbarung redet in Vergangenheit, aber das mal wirklich auch rückblickend, auch vorwärts schauend. Offenbarung beschreibt einen Zustand, den wir in unserem Leben haben. Etwas, das unter der Oberfläche abläuft und wo alles durchdringt. Und wie wird eindrücklich gezeigt, wie es entscheidend ist, was Ursi am Anfang zitiert hat. Die Rettung ist uns bei unserem Gott, Jesus Christus, der gekommen ist, uns zu retten. Aus dem Schlamassel raus, aus dieser Not, aus dieser Schlechtigkeit raus. Er ist gekommen für Heilung, Zurechtbringung, für Gesundung, für Vergebung, Kraft und Versöhnung. Du brauchst Jesus Christus. Und man spürt da drin richtig den Ruf und den Kampf in dieser ganzen Sache, im Kapitel 12. Also, das Übel an der Wurzel hat einen Namen, so das Thema heute. Es geht in unserem Text um drei Figuren, also Figuren, die in Bildern beschrieben sind. Und die Bilder sind eigentlich nicht so schwierig zu erklären. Gerade wenn man immer lesen, das ist geschrieben worden, ganz am Anfang vom Zeit vom Neuen Bund, wo Jesus gekommen ist und aufgefahren ist im Himmel, wo die Gemeinde angefangen hat und die Juden, die beheimatet sind, die ein Fundament haben, wo Jesus auch gelehrt hat, noch im Alten Testament, sind ganz vertraut mit gewissen Bildern, die für uns nicht mehr den Stellenwert haben. Wir lesen miteinander, ich will nicht auf jeden Vers eingehen, aber wir werden hier verschiedene Stationen haben. Es erschien ein großes Zeichen im Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie, diese Frau, war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Das ist die erste Figur, die uns da erscheint. Wer ist die Frau? Von wem redet sie? Redet das die Szene? Wir kommen auf das zurück. Wir lesen einen Vers weiter, einen Vers 5. Sie gebar einen Sohn, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Da tritt das zweite Wesen erscheinig. Das geborene Kind. Ich glaube, es ist nicht so schwierig, das zu verstehen oder einzuordnen. Ein Kind, das bestimmt ist, alle Völker zu weiden. Auch mit eisernem Stab zu leiten. Das Kind ist entrückt worden zu Gott und zu seinem Thron. Jesus Christus, er, der aufgefahren ist in den Himmel, auferstanden, aufgefahren in den Himmel, zur Rechten vom Vater sitzt. Jesus Christus, wo die Völker tut weiden, er ist der gute Hirt für alle. Das ist seine Bestimmung. Und Jesus Christus, er, der mit seiner Gerechtigkeit auch wird gewinnen. Und für die einen ist es wirklich, dass sie den eisernen Stab werden spüren, weil Jesus wird durchbrechen. Dein ist Gewalt und Macht. Ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schultern. Jesus Christus. Okay, nehmen wir das einmal so entgegen. Wer ist jetzt die Frau? Meine Auslegung ist zum einen mal Israel. Das Volk der Juden, im Alten Testament, das Volk Gottes, wo oft als Frau erwähnt wird. Die unfruchtbare Frau Israel, die keine Früchte gebracht hat, aber dann wieder auch Brut vom Bräutigam. Die Frau Israel als Frau beschrieben, 12 Sterne, für die jüdischen Leser naheliegend, 12 Stämme. Jesus kommt aus dem Judentum. Von dort her ist seine Abstammung. Er ist aus dem jüdischen Volk herausgeboren. Wer ist die Frau im weiteren Sinn? Denn biblische, prophetische Aussagen sind oft mehrschichtig. Also zum einen trifft es auf dieses zu, zum anderen trifft es aber auch auf etwas anderes zu. Und dann in einer späteren Zeit passt es gerade auch wieder. Man nennt das theologisch tiefengeschichtlich. Also eine Aussage, wo mehrere Zeiten und Ereignisse meint. Es ist absolut legitim, warum auch nicht. Mit dieser Frau ist doch auch die Maria gemeint. Sie als Jüdin, Mutter von Jesus, wo sich gegen der ganze antigöttlich gestellt hat und gesagt, ich bin bereit, Jesus Christus auszutragen. Kein einfacher Weg, schon am Anfang für sie. Und jetzt die Überraschung, mit dieser Frau steht eben noch mehr im Zusammenhang. Und da gibt es die Erklärung gerade im selben Abschnitt, Offenbarung 12, nämlich im Vers 17. Die weiteren Nachkommen dieser Frau, das sind die Menschen, die nach Gottes Geboten leben und sich zu Jesus bekennen. Sie bekennen sich zu Jesus. Es sind Freunde von Jesus. Es sind Nachfolger von Jesus. Es sind Menschen, die Jesus Christus erlebt haben in ihrem Leben. Wo sie gesagt haben, ich folge Jesus nach. Er ist zu meinem Maßstab geworden. Er ist mein Leben. Wir sehen hier in dieser Breite kommt das Bild ein Gewicht über, eine Bedeutung. Das Volk Gottes, Menschen, die Jesus angenommen haben, Maria, die Jesus in ihrem Herz aufgenommen hat, empfangen hat, ausgetragen hat. Menschen, die Jesus auch in die Welt hineintragen, bis zu der heutigen Stunde. Da möchten wir und wollen und dürfen dabei sein und ein Teil von dem Bild wahrnehmen sein. Jetzt kommen wir noch zur dritten Figur. Die dritte Figur schauen wir ein bisschen ausführlicher an. Die dritte Figur haben viele komplett in der falschen Schublade. In der Schublade von der Märchen, in der Schublade von der Gruselgeschichten. Und dann und wenn wir zum Beispiel Halloween holzen, die Figur führen, um einander ein bisschen zu verschrecken und dann gehört sie wieder dort rein. Und sonst nicht mehr. Offenbarung 12, Vers 3. Dann gab es noch eine Erscheinung am Himmel. Plötzlich sah ich einen riesigen, feuerroten Drachen mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Auf jedem seiner Köpfe trug er eine Krone. Wer ist der Drache? Der Kleriker und im Vers 9. Der große Drache ist der Teufel oder Satan, die listige Schlange, die schon immer die ganze Welt verführt hat. Er wurde mit allen seinen Engeln aus dem Himmel auf die Erde geworfen. Die listige Schlange, die alte Schlange, wird so übersetzt. In Anlehnung an 1. Mose, Genesis, 1. Mose Buch, wo der böse, satanische, das gegengöttliche, das antigöttliche in Form von einer Schlange beschrieben wird, wo der Mensch verführt hat, wo der Mensch von Gott weggezogen hat, auf seine Seite gerissen hat, ganz perfid. Der Teufel, das heißt im Grundtext Diabolos, Ballo, werfen, Dia, durchwerfen, der Durcheinanderwerfer. Jetzt verstehen wir auch, warum es manchmal so ein Durcheinander gibt. Hintergrund von unserer Geschichte, schon früher, heute, in Zukunft noch mehr zunehmend, da ist der Durcheinanderwerfer. Da ist eine Kraft da, die versucht, uns hintereinander zu bringen. Alles durchzuwirbeln, dass man nicht mehr weiß, was oben und unten ist, was gilt. Der Durcheinanderwerfer. In der Familie, in der Ehepartnerschaft, am Arbeitsplatz, in der Politik, mit klein angefangen bis zu den grössten Regierungsköpfen und Machthaber. Darum wird unserem Planet Erde immer schwieriger zu regieren. Ein Durcheinander von Meldungen, man weiss nicht, was man glauben kann, vertrauen. Und dann kommt noch der andere Aspekt hin, Satan wird da gesagt. Das hebräische Wort für Satan heisst Widersacher oder der Aufständische, der dagegen Kämpfende. Turbulenzen aller Art auf dieser Welt, soziale Spannungen nehmen zu, Gräben, die sich auftun. Das Durcheinander und noch das Aufständische, den Mix zusammen. Chaos. Und dann heißt sie Vers 12, der Teufel kam zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Der Teufel wütet, ist ihm begrenzte mögliche Zeit drum, wo er hat. Und wenn der Zeit beschränkt ist, dann versucht man natürlich alles dort reinzulegen, reinzuwerfen, rauszuholen dabei. Und so ist auch das, was Jesus Christus gesagt hat, wenn er redet von diesen Wehen. Die zunehmen. Das Chaos zunimmt. Und Ordnungen wie Demokratie zerfallen, weil alle überfordert werden, überfordert sind. Wo die Wurzeln von christlichen Werten verkeilen. Der Drache. Wer ist der eigentlich Find? Nicht der andere, der es halt anders sieht. Und ja, Politiker und Regierung, die es eh machen, was sie wollen, machen halt so. Oder die einen machen Aufstand, die anderen feuern die Hände und hauen ab. Und einfach das Miteinander, politisch, aber auch in Beziehungen hinein. Wer ist ein Find? Der Satan, der es geschafft hat, uns hintereinander zu bringen. Da kommt der Hilferuf. Jesus, hilf du. Herr, rette uns. Aber wenn die Wurzel fehlt, jetzt sehen wir, schauen wir genauer an, was noch steht zum Drachen. Offenbarung 12, Vers 4b. Der Drache stellte sich vor die Frau, denn er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Da sehen wir Offenbarung im Rückblick. Prophetisches Wort ist nicht nur einfach zukunftsgerichtet, das wird dann einmal. Prophetie ist oft in Gegenwart ihnen gesprochen, wo Gott aufdeckt, wo Gott sagt, schau, so und so ist es. Wo etwas offenbar wird in meinem eigenen Leben. Offenbar kann rückwirkend auch sein. Dass man sieht, da ist eine grosse Linie drin. Ja, da sehen wir es auch, wie die Offenbarung von der Vergangenheit tritt. Die erste Attacke, scharf, frontal. Genauso ist es gekommen. Kaum ist Jesus als Baby da gewesen, hat der Herodes alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Kindchen umzubringen. So radikal, dass er einen Babymord veranlasst hat von allen Büebli unter 2 Jahren. Und sie ist nicht beim Einzigen geblieben. Jesus Christus hat viel Angriff erlebt. Auf heisse Erlöser, die verschlungen werden sollen. Versuchungen, Widerstände, sogar von der religiösen Elite. Anschläge, Mordpläne. Bis zu dem, dass sie es geschafft haben, das ganze Volk gegen Jesus aufzuhetzen. Und der Pilatus sich daraus herausgezogen hat und seine Verantwortung nicht mehr wahrgenommen hat. Anschlag, Angriff gegen das Kind, Jesus Christus. Ihn auszuschalten, zu eliminieren. Wir wissen, warum. Die nächste Attacke, als der Drache merkte, dass er hinabgeworfen war, verfolgte er die Frau, die den Sohn geboren hatte. Ein frontaler Angriff also auf die Frau, wo mehr ist als eine Maria, sondern das jüdische Volk meint. Antisemitismus, Judenhass, völlig irrational. Wir sehen, wie das prophetisch da nebst anderen Stellen vorausgesagt worden ist. Zunehmender Antisemitismus. der Kampf gegen das Judenvolk mit dem vorläufigen Höhepunkt dort im Dritten Reich. 6 Millionen ermordete vergaste Menschen aus dem Volk Gottes. Und die Übergriffe nehmen dazu. Gerade in den Social Media oder auch sonst ganz konkrete Vorfälle von Übergriffen. Da jetzt nur, ich habe eine Statistik gesucht und habe jetzt die von Österreich gefunden. Das hat jetzt nichts mit Österreich selber zu tun, nur das Beispiel, wie es Österreich ist, wo es auch in anderen Ländern zutrifft. Bei Österreich sieht man jetzt innerhalb von 4 Jahren eine Verdoppelung Angriff gegen Juden. Aus welchen Gründen auch immer. Wir alle sind nicht lieb und können auf den Wecker gehen. Aber was steckt dahinter? Man kann unterschiedlicher Meinung sein, wie Israel politisiert. Nicht versteht, was für eine Verheißung und Zukunft Israel hat. Aber was steckt dahinter? Irrational. Dritte Attacke. Der Drache wurde so wütend, dass er jetzt alle anderen Nachkommen dieser Frau bekämpfte. Das sind die Menschen, die nach Gottes Geboten leben und sich zu Jesus bekennen. Folgendes Bild, Christverfolgung, Index 2020. Zunehmend. Es sind noch nie so viele Jesus-Gläubige verfolgt worden, wie das heute der Fall ist. Und das wird noch zunehmen. Auch irrational. Menschen, die nur eins möchten, Gottes Gebot einhalten. Gottes Liebe auf dieser Welt leben. Etwas, wo sich alle Staaten wünschten. Mit so guten, edlen Werten zu leben, im Miteinander, in Ehrlichkeit, in Zuverlässigkeit, in Treue. Aber es will es einfach im Namen Jesu geschieht. Verfolgung. Und das wird von weiten Kreisen ignoriert. Die Öffentlichkeit, die daran vorbeisegelt und nicht schnallt. Und Gott weiß das. Und da möchte ich auch erinnern, auch andere Predigt, schon über Offenbarung, um das angeschaut haben. Gott kennt das, er weiß das, er sieht es. Er leidet mit. Er sieht an. Und er greift auch ein und steht den Einzelnen bei. Ich komme jetzt nochmal auf die sukkulente Geschichte hier zu reden. Ich nehme dazu die Flipchart ein bisschen näher an. Ich zeichne hier ein Pflänzchen. Und da hat es schöne Früchte. So soll unser Leben sein. Das Leben soll Frucht tragen. Als Kinder möchten wir schon prägen. Auch ehrlich zu sein, treu zu sein, zuvorkommend. Nicht zu stellen, nicht zu betrügen. Wir erinnern sie. Auch an die, auch was Jesus für sie zu tun hat. So, ja. Und jetzt zeichne ich noch etwas anderes. Und das ist dann so ein bisschen ein Baum. Das soll dann vielleicht ein bisschen Erwachsenenleben zeigen oder weit darüber aus das Leben unserer Gesellschaft, so Menschheit allgemein. Und da sind auch Früchte. Wobei die sind, es leben andere Früchte. Zottige da. So. und Psychologen und Pädagogen und viele mit bester Ausbildung, die ich sehr anerkenne und die wichtig ist, studieren und sagen, wie kann es kommen, dass so ein herziges Menschli, das Kind, sich entwickelt, die Menschli sich entwickelt zu einer Gesellschaft, wo so schlechte Früchte zeigt. Man hat da gute Errungenschaften, aber wo es derart ein Wurm drin steckt. Jetzt hier noch eine weitere Grafik, ein Index, nicht von Christverfolgung, sondern von der weltweiten Korruption. Wie, da ist auch die Schweiz nicht mehr so eine reine Weste, wie das zunimmt, überhand in überhand nimmt. Was ist da los? Der Mensch denkt, wir bringen das schon an. Wahlkandidaten, ja, wir müssen noch bessere Voraussetzungen schaffen und dann das gute Menschen kann uns tragen und ich glaube mir. Und was ignoriert wird, ist eben das. Die Wurzeln. Das wird ignoriert. Jesus sagt, jeder Baum, man kann sagen, jede Wurzel bringt Früchte hervor. Gute Wurzeln, gute Früchte. Die Wurzel vom Bösen, schlechte Früchte. Und die Früchte unserer Gesellschaft ohne Jesus faulen, sind schlechte Früchte. Zunehmend. Und man kann dann das irgendwie psychologisch schon irgendwie erklären, Sünde, ach nein, das ist halt schwierige Lebensbedingungen, das ist erklärbar, jetzt entschuldbar. Ach, wir sind doch aufgeklärt. Der Teufel gibt es doch nicht. Wir müssen doch einen Teufel an die Wand malen. Nichts mit dem. Oder? Hey, wir leben doch nicht mehr im Mittelalter. Oder? Vergiss es. Das ist doch alles nur aufgesetzt. Verdenkste. So. Der Mensch soll eine neutrale Gesinnung haben. Wir sind aufgeklärt. Der Mensch muss frei von Religion sich entfalten können. Ich weiß nicht, von wem der Satz kommt. Der Glaube, dass es den Teufel nicht gibt, ist wohl des Teufels größter Erfolg. Die Lügnung von seiner Existenz ist dem Satan sein größter Trumpf. Weil wir aufklärt nennen, ist ein verstümmeltes Weltbild. So beschreibt es uns die Offenbarung. Wir brauchen den Retter. Wir brauchen Vergebung, wir brauchen Versöhnung, Heilung, Umkehr zu ihm. Das redet aus dem Kapitel 12 raus. Ich kann dir nicht auf alle Einzelheiten antworten. Dazu haben wir ein ganz wertvolles Buch, das wir schon ein paar Mal empfohlen haben, wo gerade die einzelnen Vers erläutern. Sehr hilfreich. Aber das ist die grosse Linie im Kapitel 12 rein. Und am Schluss möchte ich noch folgenden Vers zitieren und im Programm zum Abendmahl noch weiter aus Kapitel 12 lesen. Es gibt auch wunderbare Lichter in dem Abschnitt rein, wie der Vers 14. Gott gab der Frau die starken Flügel eines Adlers. So konnte sie an ihren Zufluchtsort in der Wüste fliehen. 3,5 Jahre, 3,5 Zeiten heißt Jahre, kann man das nennen so, wurde sie hier versorgt und war vor den Angriffen des Drachen, der bösen Schlange, sicher. Gott bewahrte sie als seine Kind. Er bewahrt sein Volk trotz so vieler Drangsal. Gott hat Kontrolle. Nimm das auch für dich in Anspruch, wenn alles drunter und drüber geht. Was läuft da ab? Habe ich den Blick hinter Kulissen? Denke ich Kapitel 12 Offenbarung? Oder spiele ich das Spiel mit und lasse mich hinter den anderen bringen? Gott möchte mich schützen, ich die Wüste nehme, die Ruhe, die Stille, dass ich auf ihn neu lasse, dass ich neue Demut übe, gerade die Meinungsverschiedenheiten, die wir auch heute haben, so viele Belange, nicht zuletzt um Corona, über die Abstimmung, wo man geteilter Meinung kann sein, Punkt. Weil es ist nicht das Heil. In vielen Facetten. Moment, was geht da hinten voran ab? Was läuft da unten ab? Dass wir weise sind. In unsere Zukunft, unser Leben, unsere Ewigkeit haben wir nicht auf dem Planeten Erde, nicht in diesem Weltsystem. Easy. Es kommt. Jesus hat es vorausgesagt. Sind wir gewappnet, ausgerüstet mit Liebe? Fliehen wir zu ihm mit Wüste, in die Ruhe? Lassen wir uns zur Ruhe kommen? Ihr möcht, wir haben das Abendmahl ein bisschen spontan für heute noch eingeplant. Weil es gibt da ganz gern, komm du für Matthias und bring ein paar Klänge rein, um das einfach zu untermauern. Schau, es gibt noch Vers 10 und 11. Zmitzt in dem Kapitel 12 hin. Das ist eine typische Offenbarung. Plötzlich wird da irgendwas Seiten umgeschlagen und dann ist man versetzt in den Himmel. Immer so wieder ein bisschen als Inseln, als Ruhepol, um zu sagen, ja, das ist die Realität, das ist ja das Ewige, das ewige feste Fundament, das für mich zählt. Vers 10. Ich hörte eine gewaltige Stimme im Himmel rufen. Nun hat Gott den Sieg errungen. Er hat seine Stärke gezeigt und seine Herrschaft aufgerichtet. Alle Macht liegt in den Händen dessen, den er als König auserwählt und eingesetzt hat, nämlich Jesus Christus. Denn der Ankläger ist gestürzt, der unsere Brüder und Schwestern Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. Der Durcheinanderbringer, der Aufständige, ist auch der Ankläger. Und er ist ständig dran, dich vor Gott dreckig zu machen, schmutzig zu machen, anzuklagen. Der Elendsack, die völlig wertlos, so und so, ständig vor dem himmlischen Vater macht euch schlecht. Der Kläger. Und er zählt immer Gründe auf. Und du sagst, ja. Er wird schweigen gebracht. Er hat keine Handhebe mehr. Und dann sind von diesen Nachfolgern, die angeklagt werden, Tag und Nacht, ist die Rede im Vers 11. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes. Und weil sie sich zu dem Lamm bekannt haben. Für dieses Bekenntnis haben sie ihr Leben eingesetzt und den Tod nicht gefürchtet. Aber sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat. Jesus Christus, das Lamm Gottes. Bewusstes Bild der Löwe Juda, wo siegt. Das Lamm Gottes, wo der Durchbruch schafft. Wo die Macht von der Sünde nimmt ja, und uns freisetzt. Jesus, unsere Rettung. Jesus, er mit seinem Fahrplan, wo gut ist, wo aufgeht. Er, Jesus mit seiner Uhr, wo richtig tickt, wo uns Geduld und Kraft gibt, nach seinem Takt zu laufen. Können zu warten, zu vertrauen und zu erleben mit ihm. wir haben das Abendmahl. Ich möchte das Bild noch einblenden, haben wir einander Predigt gehabt. Sie werden nicht umkommen, nicht verloren werden gehen. Keiner wird sie aus meiner Hand reißen. Wir haben den Löwe Juda, wir haben das, die Vision vor ihren Augen, wo auf Offenbarung Kapitel 12 geschrieben ist. Und so möchte ich dich einladen, auch ihr unten im unteren Raum oder da oben dran an der Bar sitzen, für euch hat es auch Bächle, Kelch mit Brot. Möchtet ihr miteinander das Abendmahl feiern? Jesus danken, Jesus rühmen. Bei all dem, was wir auf dieser Welt erleben, er ist unsere Zuversicht. Und besonders, wenn es dir vielleicht so geht, dass du den Drachen erlebst, den Drachen spürst in deiner Familie, in deinem eigenen Leben, der Ankläger, dann ist jetzt das so der Moment, wo du kannst proklamieren mit dem Abendmahl, wer dein Herr ist und auf welchen Wurzeln du dein Leben baust. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deinen Sieg und dass du dein Leben nicht verschont hast, sondern dein Blut vergossen hast, um uns frei zu machen. Wir glauben daran. Wir entscheiden uns daran zu glauben. Das ist unsere Hoffnung. Und schenk uns in dem Weg, schenk uns ein Kind, unseren jungen Jugendlichen, schenk uns eine ältere Geschwister, die mir, wo in der Arbeit stehen, jeder hat seinen Platz, schenk uns den Durchblick. Satan, der Drache, kann uns nichts mehr vormachen. Er kann uns nichts mehr hintereinander bringen. Weil du bist König Jesus. Amen.